Deutschlandfunk Kultur heute.
Wer ins Theater geht, der will eine andere Realität, der will Illusion. Ein Großmeister dieser Idee wurde vor 200 Jahren geboren, Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen. Und wie er Theater und Film bis heute prägt, dazu gleich mehr. Wie nah Illusion an Fake News ist, das zeigt gerade eine Ausstellung in Remagen, während eine Ausstellung in Tübingen mit dem Maler Alex Katz die Realität zum Tanzen bringt. Zu dieser Ausgabe von Kultur heute begrüßt sie ganz real Anja Reinhardt. Zuerst aber zu einer Institution, die erst noch Realität werden will. Es geht um das geplante Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle an der Saale. Ein Zentrum, das sich mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Einheitsprozess beschäftigt oder beschäftigen will und damit vermutlich auch die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen will. In der Gegenwart wird das Zentrum dafür laut Eigenbeschreibung einen Raum für Forschung, Kultur, Dialog und Begegnung schaffen. Eröffnet wird es voraussichtlich 2032. Die Kosten, getragen vom Bund, sind von 200 Millionen Euro auf 277 gestiegen. Seit heute steht fest, wer das Programm des Projekts verantworten soll. Die Kulturwissenschaftlerin Uta Bredschneider, unsere Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laak, hat sie am Mittag getroffen.
Auf diese Idee muss man erst mal kommen. Eine Feldstudie über Sexshops im Osten Deutschlands. Uta Bredschneider hatte diese Idee. Vor 3 Jahren ist ihr Buch Provinzlust im Aufbauverlag erschienen.
Ich war im Südbrandenburgischen unterwegs und fuhr über Land und dachte irgendwie, kneif mich mal, als ich aufs Navi geguckt habe. Da stand Sexshop und Aquaristik. Patrick Heidler.
Für die neue Programmdirektorin des Zukunftszentrums in Halle stehen diese nach der Wiedervereinigung gegründeten Sexshops für die Transformationszeit in den neuen Bundesländern und für den Aufbruch nach dem Mauerfall. Die Leute hätten neue Wege gesucht und seien dabei sehr kreativ vorgegangen, sagt die Kulturwissenschaftlerin.
Dann war das ein neues Geschäftsfeld. Es war überhaupt der Schritt in die Selbstständigkeit, die ja in der DDR der absolute Ausnahmefall war. Und es war der Versuch, eben sich komplett neu zu erfinden in dieser Zeit. Und das ist mal mehr, mal weniger gut gelungen.
Uta Bredschneider hat Soziologie, Kulturgeschichte und europäische Ethnologie an der Uni Jena studiert und wurde auch dort promoviert. Hat danach ebenfalls in Thüringen ein Museum geleitet, bevor sie vor 6 Jahren Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig wurde. Die Erzählung über den Transformationsprozess im Osten Deutschlands hält sie für zu stark negativ konnotiert. Es gäbe mehr als wirtschaftlichen Niedergang, Arbeitslosigkeit, Neonazis und schrumpfende Städte.
Wir haben eben auch alle zusammen zu wenig darüber gesprochen, was schon gut ist und wo wir stolz drauf sein können und was wir feiern wollen. Und ich glaube, ein Ort, der die deutsche Einheit feiert, entsteht gerade in Halle an der Saale.
Im Zukunftszentrum soll es nicht nur um den Wandel im Osten Deutschlands nach 1990 gehen. Auch die früheren sozialistischen Staaten in Mittelosteuropa werden in den Blick genommen. Den Architekturwettbewerb haben Christoph Richter und Jan Musikowski für sich entschieden. Es wird ein 10-stöckiges, zeltartiges, transparentes Gebäude mit Dachgarten, das Platz für 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet. Baustart 2028. Die neue Programmdirektorin hofft auf einen Interimsstandort, um zügig ins Tun zu kommen. Sie kennt das Problem. Bislang bleibt die Idee vage. Es finden sich viele Worthülsen und Lehrformeln, blumige Ankündigungen im Marketing-Sprech, wie zum Beispiel, Zitat, hier wird Vergangenheit lebendig und Zukunft vorstellbar. Die Menschen, nicht nur in Halle, hätten es gerne konkreter. Uta Bredschneider will zusammen mit ihrem Team einen Ort schaffen,
der zuhört und nachfragt und kann bestenfalls auch die erreichen, die im Moment von Wut und Missmut geprägt sind.
Mehr Start-up-Feeling als Bundesbehörde wünscht sich Uta Bredschneider. Wer ähnliche Projekte kennt, weiß, dass dies vermutlich ein frommer Wunsch bleiben wird.
Seit heute steht Uta Bredschneider als Programmdirektorin des Zukunftszentrums für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle fest. Claudia van Laak hat sie getroffen. Wenn heute über Regietheater gesprochen wird, dann denkt man an eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich aber geht die Idee zurück auf Georg II. Von Sachsen-Meiningen, geboren vor 200 Jahren am 2. April 1826. Die Stadt Meiningen feiert diesen Theaterherzog in gleich zwei Spielzeiten, auch über das Theater hinaus. Gerade wurde eine Statue enthüllt, die Georg als Cäsar zeigt, geschaffen von Markus Lüpertz. 2 Meter hoch, was durchaus nah an der Realität ist. Georg II. War ein außergewöhnlich großer Mann und er hatte für die damalige Zeit die ungewöhnliche Idee von Theater oder eine, denn er wollte weg vom steifen Textdeklamieren hin zu mehr Illusion und auch Emotion. Seine Ideen gingen als Meininger Prinzipien in die Geschichte ein. Über die Bedeutung des Theaterherzogs konnte ich mit Philipp Adlung sprechen, Direktor der Meininger Museen, den ich gefragt habe, wie sehr Georg das Theater damals umgekrempelt hat.
Also zu der Zeit, als Georg anfing, Theater erlebt hat, da gab es eigentlich so etwas wie einen Regisseur, also so eine Art Gesamtleitung noch gar nicht, sondern es war ein Spiel von Solisten, könnte man sagen, Sternchen, Stars würden wir das heute gelegentlich auch nennen, die das Theaterspiel eigentlich in einer ganz steifen und einer ganz engen Weise betrieben haben. Und Georg hat die große Idee gehabt, eben im Dienste auch der Werke ganz neu zu erzählen, zu überwältigen, zu faszinieren. Er hat sich also ganz in den Dienst auch der Stücke, der Werke gestellt. Und deshalb ist es mit dem Regietheater so eine Sache. Ich kann mir vorstellen, dass er mit diesem Labeling gar nicht so glücklich wäre, denn unter Regietheater verstehen wir ja heute eigentlich Autoren, die oder Regisseure, die sich auf die Ebene von Autoren bewegen. Also das war gar nicht sein Ansinn. Er wollte dem Stück dienen und das ist auch nicht bezeichnend.
Die Stadt Meiningen feiert diesen Theaterherzog ja sehr ausgiebig und da steht in der Broschüre auch der schöne Satz: Ohne Georg kein Hollywood. Das klingt natürlich gut, aber erklären Sie uns doch noch mal diesen Bogen.
Ja, das ist genau diese Rolle des Regisseurs, des im Grunde Gestalters einer ganzen Produktion, einer Aufführung, die ja in der Tat in Meiningen hier geboren ist und ohne die natürlich Film, wie wir ihn kennen, und da zählt auch Hollywood dazu, undenkbar gewesen ist. Also Tatsache ist, dass durch die Gastspielreisen, die Georg ja gemacht hat, durch ganz Europa, diese Form des Theaters ja sich sehr schnell verbreitet hat und auch Schule gemacht hat. Und viele von diesen Leuten, die dieses Theater übernommen haben, sind auch später dann in die Vereinigten Staaten gegangen und haben dann auch diese Prinzipien gelebt. Und insofern ist es nicht abwegig zu sagen, dass auch Hollywood davon profitiert hat, dass es Meining und Meininger Theater gegeben hat.
Er wächst ja auf in der Zeit des Vormärz. Deutschland ist geprägt von Freiheitsdenkern oder auch das Theater wie Hegel oder Schiller. Wie hat ihn das wiederum als Herzog geprägt? Hat er das Theater als gesellschaftlichen Spiegel verstanden?
In der Tat, also es ist ja im Grunde eine Lebenszeit, die imponierend ist. Als er geboren wurde, 1826, da lebte ja noch Beethoven. Und 1914, da brach dann der Erste Weltkrieg aus. Und man muss sagen, Georg ist ja zunächst einmal im Regent gewesen, ja, also ein sehr kluger Fürst, der es geschafft hat, in diesen ganzen Umwälzungen in Europa die Eigenständigkeit des Herzogtums zu erhalten. Er hat auch keine Spielchen gemacht, keine Experimente. Er hat sich nur sehr begrenzt an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt und stattdessen sich ganz auf die Kultur, und da muss man ja neben dem Theater auch noch die anderen Disziplinen wie Musik und Kunst nennen, konzentriert. Und ich glaube, das ist seine große Leistung als Ganzes. Insofern ist ein Aspekt, der eine ist, der geht in den anderen auf. Also der Kunstmann ganz genauso wie der Politiker und Regent.
Jetzt gibt es diese Statue, die vor wenigen Tagen enthüllt worden ist, von Markus Lüpertz, Georg II. Als Cäsar. Da könnte man durchaus fragen, passt das wirklich?
Ja, der Cäsar war ja eine ganz wichtige Produktion, die Georg hier erarbeitet hat in Meiningen. Sie wurde einige hundert Male gespielt, auch außerhalb von Meiningen auf den Gastspielen und war eigentlich bis in die 90er Jahre, in den 1890er Jahre der große Renner. Ja? Also die Meininger hat man mit diesem Stück verbunden wie mit keinem zweiten. Und insofern ist es natürlich schon naheliegend, auch Bezug zu nehmen auf dieses Stück. Und ich glaube, die Umsetzung von Markus Lüpertz speziell, das ist ja eine, die sicherlich auch zur Diskussion führt und auch schon ja, manche Diskussion herbeigeführt hat. Ich glaube, das ist eben die Interpretation eines Künstlers, die wir ja auch wollen. Und wir wollten ja auch gerade mit Markus Lüpertz jemanden haben, der nicht nur Weltrang für sich beanspruchen kann als Künstler, sondern der Meiningen auch sehr gut kennt.
Gerade hat die Woche der jungen Regie am Staatstheater Meiningen stattgefunden. War da eigentlich noch der Geist des Theaterherzogs zu spüren?
Naja, also Regie ist nun wirklich das, was Georg erfunden hat. Und insofern ist es natürlich eine brillante Idee auch gewesen, junge Leute, junge Ensembles, junge Regisseure hier nach Meiningen wiederzuholen. Und zwar sozusagen als eine Fortsetzung dessen, was er gemacht hat. Er ist damals der Georg mit seinen Produktionen durch Europa gezogen, hat dieses moderne Theater verbreitet. Und jetzt kommen die Regisseure nach Meiningen. Ich finde, es ist eine schöne Geste und auch Huldigung an diesen wirklich bedeutenden Mann.
Der Direktor der Meininger Museen, Philipp Adlung, über den Theaterherzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen, der morgen vor 200 Jahren geboren wurde. Und jetzt wird es ein bisschen kitschig. Ein Paar, vom Schicksal füreinander bestimmt, das sich findet, das gemeinsam über Frankreich herrscht, schön, gütig und heroisch. So stellt der Barockmaler Peter Paul Rubens in einem monumentalen Gemäldezyklus Maria de Medici und Heinrich IV. Dar, die 1600 heirateten. Dieser Bilderzyklus, der heute im Louvre zu sehen ist, gehört zu den beeindruckendsten Fake News der Kunstgeschichte. Denn geheiratet hat Heinrich Maria wegen ihres Geldes, seine Mätresse und unehelichen Kinder waren kaum zählbar und Marias Macht war nach seinem Tod ziemlich prekär. Es gibt zahlreiche andere Beispiele in der Kunst, die die Wahrheit, wenn nicht verschleiern, dann zumindest schön malen. Wenn wir uns also heute fragen, ob wir den Bildern noch trauen können, dann hilft vielleicht ein Blick in die Kunstgeschichte. Das Artmuseum im Bahnhof Rolandseck in Remagen zeigt mit seiner neuen Ausstellung zu Kunst und Realität von 1400 bis 1900, dass das alles nicht neu ist. Susanne Lurweg hat sich das angeschaut.
Ein stattlicher Herr mit Allonge-Perücke gekleidet in feinste Seide, mit einem Rüschenhemd ausgestattet und zierlichen Händen, die sofort ins Auge fallen. Er blickt stolz, fast ein wenig arrogant auf die Welt hinab. Der Earl of Sandwich hat nicht nur die gleichnamige Speise erfunden, sondern wusste sich auch bildlich in Szene zu setzen. Zumindest auf dem Ölgemälde von Peter Lilly. Aber sah der Earl of Sandwich tatsächlich so aus wie auf dem Porträt? Oder hat er sich bewusst schöner gemacht, um mit dem Bild potenzielle Partnerinnen zu beeindrucken? Kuratorin Susanne Blöcker.
Wir wissen es bei diesem Porträt nicht ganz genau. Es ist ein bisschen zu groß dafür, dass es ein Bewerbungsbild ist. Aber klassischerweise warb man für sich durch kleine Porträts, die man dann auf Reisen schickte, um den potenziellen Partner, Partnerin zu finden. Er will was darstellen, so wie wir das heute auch mit Mitteln im Internet versuchen, ein bisschen zu verschönern.
Verschönern, verschleiern, verändern. Schon immer hat die Kunst diese Disziplinen beherrscht. Ein Stillleben, das Zitronen so täuschend echt zeigt, dass man reinbeißen möchte. Eine Tafel, die bis auf das Messer zum Greifen nahe erscheint. Fische und Früchte im Überfluss. Eine Welt der schönen Dinge, zugänglich nur für Reiche. Eine Scheinwelt.
Man liebte damals dieses Spiel mit der Frage, ist das denn echt, was ich hier sehe? Wir wissen, was damals auf den Tischen war, dank dieser Stillleben, zumindest auf einigen Tischen. Manche sind auch stark inszeniert, weil oft hinter diesen Stillleben noch eine zweite Bedeutungsebene steckt. Fast jedes Ding hatte dann so eine bestimmte Symbolik. Man liebte es, die Bilder zu enträtseln, zu entschlüsseln.
Wie beim Bild Trick-Track-Spieler des Künstlers Hendrik Terbruggen. Das Männer zeigt, die eine alte französische Variante von Backgammon spielen und dabei einen ahnungslosen Mann hintergehen. Aber hier ist mehr als nur ein kleiner Betrug zu sehen.
Wir sehen nur diese Alltagsszene, aber dahinter steckt eben die Geschichte des verlorenen Sohnes, diese biblische Geschichte, die der Maler in die Gegenwart transportiert, um uns zu sagen, das kann jedem heute auch noch passieren.
Das Spiel mit Realität und Wahrheit, Einbildung und Echtheit zieht sich durch alle 70 gezeigten Arbeiten. Von Karl Wilhelm Hübners Wucherer, der eine alleinstehende Frau ihres letzten Pfennigs beraubt, bis hin zu Philipp Sowowermanns Heereslager, das eine fast idyllische Szene aus dem Dreißigjährigen Krieg zeigt, die so sicher nie stattgefunden hat.
Ja, also so wie heute mit Fake News oder mit getürkten Porträts hat man das eben damals auch gemacht. Man hat Propagandabilder gemacht. Waubermann war so ein Maler in dieser Ausstellung, der den Dreißigjährigen Krieg als nettes Picknick darstellt. So war er wirklich nicht. Es ist einer der schrecklichsten Kriege der Geschichte. Aber sein Auftrag war von seinem adeligen Auftraggeber, male mir ein nettes Stelldichein zwischen Marketenderin und Soldaten.
In einer Zeit, in der viele Menschen nicht lesen konnten, keinen Zugang zur Bildung hatten, waren viele empfänglich für geschönte Wahrheiten, für ein Stück Hoffnung im tristen Alltag. Besonders heiligen Figuren-Szenen aus der Bibel hatten zu Beginn des 15. Jahrhunderts Hochkonjunktur.
Es war auf jeden Fall eine Welt, die einem Hoffnung gab. Ärzte konnten sich die wenigsten leisten. Also ging man in die Kirche, man berührte die Figur des Heiligen, der vielleicht geköpft wurde und daher zuständig war für alle Kopfkrankheiten, von Migräne bis zu Geschwüren und Krebs. Und man fasste ihn an und viele dieser Figuren zeigen auch heute diese Berührungsspuren.
Fake News als Rettung vor der bitteren Realität, geschönte Bilder, um den harten Alltag zu ertragen. Das ist alles nicht so neu, wie wir denken. Und damit ließ sich auch schon immer viel Geld verdienen. Zu den Ölgemälden kommen in späteren Jahrhunderten Fotoarbeiten, wie jene von William H. Mumler.
Also man sieht schemenhaft hinter einem Mann und hinter einer Frau ihre Angehörigen so als Geister wabern, schützend über ihnen, auch fragend. Das war der Mumler, ein amerikanischer Geisterfotograf, der dafür berühmt war, eben die Geister der Verstorbenen aufzunehmen. Er hat das eben durch geschickte Tricks gemacht und er hat damit auch viel Geld gemacht.
Man sieht nur, was man weiß. Dieses Goethe-Zitat setzt den Ton der Ausstellung. Man könnte ergänzen, man sieht nur, was man sehen will. Die Ausstellung ist in jedem Fall ein Augenöffner. Die Kunst ersetzte lange die heutigen Massenmedien, produzierte schon früh Fake News, doch nie in so gefährlich und schnellem Maße wie heute. Das macht die Schau in beeindruckender Weise deutlich.
Kunst und Realität von 1400 bis 1900 im Artmuseum in Remagen. Um Kunst und Realität geht es auch hier schon im Titel. Dancing with Reality heißt die Ausstellung mit Werken des US-amerikanischen Malers Alex Katz, die gerade in Tübingen zu sehen ist. Katz steht vor allem für seine plakativen und oft knallfarbigen Porträts von Frauen, hochstilisierte Momentaufnahmen des American Way of Life, die den American Dream aber immer auch als Fiktion erscheinen lassen. Katz ist mittlerweile 99 Jahre alt und arbeitet immer noch täglich. Die Kunsthalle Tübingen widmet ihm nun eine Schau, die sich vor allem mit seinem Spätwerk befasst. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Eigentlich ist Alex Katz berühmt für seine sehr coolen Personendarstellungen aus dem New York der 1960er, 70er Jahre. Es geht hier nicht um Individualität, es geht um Typen, die bestimmte Rollen spielen. Sogar seine Frau Ada malte er deshalb auf einem Bild in sechsfacher Ausfertigung im kleinen Schwarzen, ausgehfertig. Und auf der Gartenparty 1965 kann man schon all die gut gelaunten Besserverdiener erkennen, die sich zwei Jahre später in Mike Nichols' Film »Die Reifeprüfung zum Barbecue am Pool« trafen. Der Trick der Tübinger Ausstellung ist nun, dass diese Frühphase von Katz nur indirekt vorkommt. Zunächst in einem biografischen Vorraum, wo Alex Katz auf einem Foto lässig vor so einem Partybild lehnt und wo man einen Film von Katz' Fotografenfreund Rudy Burkhardt von 1967 sehen kann. Personen aller Hautfarben und Schichten wandeln auf dem Times Square und stellen sich dar. Sodann ist Katz' Jugend in der Ausstellung als altersweise Reprise präsent, als Erinnerung. Im größten Saal nämlich, wo lauter kühle Frauenporträts hängen. Die wirken, als seien sie Zitate aus einem Modekatalog. Die Bilder sind alle erst jetzt in den 2020er Jahren gemalt und nehmen die Pop- und Werbemuster von Katz' Jugend auf. Der makellose Körper des Coca-Cola-Girls, ein Siebdruck in filmisch angeordneten Posen, oder das dreifach wie auf einem Splitscreen herangezoomte Hollywood-Frauengesicht vor dem bei Katz üblichen flachen Hintergrund. Man weiß nicht so genau, ob das affirmativ gemeint ist oder doch kritisch. Die auch psychische Leere, die in Räumen mit solchen Bildern entsteht, ist von der Kuratorin Nicole Fritz durchaus beabsichtigt.
Es ist auch ganz bewusst von mir so konzipiert, um die Fernwirkung der Bilder sprechen zu lassen. Und sie denken auch den Besucher immer wie auf einer Bühne mit.
Alex Katz hat als junger Mann Modern Dance Bühnenbilder für den Choreografen Paul Taylor entworfen und sich immer für Bewegung interessiert. Aber erst in seinem Alterswerk kommen die Dinge ins Tanzen. Die Lakonie seiner Porträts weicht nun einer stark gestischen, bewegten Malerei, vor allem in großen Landschaftsbildern. Auf einmal, ab den 1990er Jahren, interessiert sich der amerikanisch coole Katz auch für europäische Kunst, vor allem für den Impressionismus, und sucht fast handgeartig die Sekunde der wahren Empfindung. Dass die dann in überdimensionalen Großformaten bisweilen etwas arg ausgewalzt wirkt, ist verzeihlich, weil man bei Katz immer die Suchbewegung spürt, tatsächlich im Akt des Malens etwas wahrzunehmen und nicht nur etwas zu zeigen.
Gerade in digitalen Zeiten, wo wir Gefahr gehen, den Draht zur Wirklichkeit zu verlieren, dadurch, dass wir nur noch von digitalen Bildwelten umgeben sind, hält er den Draht zur Wirklichkeit offen.
Die Ausstellung präsentiert Katz langwierige Entwurfsprozesse auf Packpapierbahnen und zieht uns dann in diverse Großformate hinein, die zum Teil panoramaartig angeordnet sind. In einem Raum ist man umgeben von bedrohlich schwarzen Ozeanwassern mit expressiv weißen Schaumschlieren, in einem anderen sieht man kalte Fensterspiegelungen New Yorker Hochhäuser oder ist umgeben von Wiesengrün. Am wenigsten überzeugend sind Katz' Monet-Anverwandlungen, weil die Seerosen des Originals doch weit schöner ins Abstrakte wuchern als die relativ braven gelben Blättlein bei Katz. Aber man muss sich immer vorstellen, dass hier ein fast 100-Jähriger auf einem Gerüst steht und Großformate malt. Das beste Bild der Ausstellung heißt Januarschnee und zeigt kahle Bäume und milchiges Weiß bei fahlem Gegenlicht. Die vertikalen Baumstämme sind im Dunst fast filmisch angeordnet. Ein Einsamkeitsbild, wie so manche Werke von Alex Katz.
Christian Gampert über die Tübinger Ausstellung Dancing with Reality mit Bildern des Malers Alex Katz. Und jetzt die Kulturmeldung mit Antje Allroggen.
Die Tempelanlagen von Baalbek im Libanon sind einige der größten und am besten erhaltenen Beispiele für kaiserzeitliche römische Architektur im Nahen Osten. Neben weiteren Kulturstätten sollen sie nun durch die Errichtung einer Pufferzone erweiterten Schutz vor der israelischen Luft- und Bodenoffensive erhalten. Die Liste umfasst unter anderem auch Teile der historischen Altstadt von Sidon und Tripoli, die libanesische Nationalbibliothek und weitere Orte in Beirut. Sollten diese Orte dennoch angegriffen oder für militärische Zwecke genutzt werden, könne das als Verbrechen nach dem Völkerrecht geahndet werden, teilte die UNESCO heute mit. Wo Kulturgut zerstört werde, würden moralische Standards untergraben. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat einen weiteren Rückschlag zu verkraften. Dieses Mal geht es um den Bau des Ballsaals im Weißen Haus, vom Präsidenten ja gewünscht, nun von einem Bundesrichter gestoppt. Zur Begründung ließ der Richter wissen, der Präsident der Vereinigten Staaten sei der Hüter des Weißen Hauses, nicht jedoch dessen Eigentümer. Außerdem brauche das Projekt die Zustimmung des Kongresses. Wenn der zustimme, habe das Projekt noch eine Chance. Daraufhin schrieb Trump in seinem Netzwerk Truth Social, der Richter habe Unrecht in Großbuchstaben. Eine parlamentarische Genehmigung sei noch nie für so etwas wie Bauarbeiten im Weißen Haus erforderlich gewesen. Der National Trust for Historic Preservation hatte im Dezember Klage eingereicht und der Trump-Regierung vorgeworfen, weder die gesetzlichen Anforderungen an eine öffentliche Anhörung eingehalten, noch die Zustimmung des Kongresses für das Projekt eingeholt zu haben. Eine wahre Schlappe für Trump, denn der hatte noch am vergangenen Sonntag an Bord der Air Force One aktuelle Ballsaalentwürfe präsentiert. Erst durch die eingereichte Klage war bekannt geworden, dass Trump praktischerweise unter dem Ballsaal einen Bunker für das Militär plant. Der Baustopp dürfte nun auch für dieses unterirdische Projekt gelten. 141 Regalmeter Drehbücher, Plakate, Fotos und Produktionsunterlagen hat der Filmemacher Hans-Wilhelm Geißendörfer im Laufe seines Lebens angesammelt. Nun ist sein Archiv in der Berliner Akademie der Künste erschlossen und dort auch öffentlich zugänglich. Bekannt wurde Geißendörfer, der in einigen Tagen seinen 85. Geburtstag feiert, vor allem durch die Fernsehserie Lindenstraße, von der er selbst sich erhoffte, sie würde ewig im Fernsehen weiterlaufen. Nach etwas mehr als 1800 Folgen ist sie 2020 nach 35 Jahren allerdings von der ARD aus finanziellen Gründen abgesetzt worden. Bis dahin war die Lindenstraße so etwas wie ein Seismograph des alltäglichen Wahnsinns.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen. Die Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft wird nach unten korrigiert. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.